Es ist wie eine Trauer, die man aber nicht nur einmal verarbeitet. Es ist ein Einschnitt und ein Schlag und ein Verlust vor allem. Wie wenn jemand stirbt. Aber es ist kein Tod, sondern es ist ein Verlust der Normalität.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
Hallo, schön dich kennenzulernen.
Ich bin die Therese, vielen Dank. Ich habe einen Sohn, der behindert ist oder ins Behindertenspektrum fällt und ich hätte nie gesagt, ich muss ihn pflegen.
Wie darf man sich so einen typischen Tag in deinem Leben vorstellen? Wie läuft der so ab?
Naja, ich sage mal, ein typischer Tag, wie noch alle Kinder in der Schule waren, ist vielleicht eher, man steht auf, der Lück ist immer mit dem Behindertentransport in die Schule gebracht worden, aber er ist gerne aufgestanden und immer sehr gerne in die Schule gegangen. Und das kann man der Schule gut schreiben, das hat immer toll funktioniert. Das war eine integrative Schule, die eine reine heilpädagogische Klasse hatten, die Waldorfschule oben auf der Ries, Karl-Schubert-Schule, das war eine große Hilfe. Die Kinder sind normalerweise zu Mittag zu Hause. Dann haben wir versucht, den Lück eigentlich in möglichst viel Sport zu integrieren. Er ist immer geschwommen, solange wir in Graz waren oder schon früh und war eigentlich lange in einer normalen Schwimmgruppe drinnen, solange das gut funktioniert hat. Und dann hat es eben die Special Olympics Schwimmgruppe gegeben, wo er sich sehr wohl fühlt. Und es gibt jetzt noch ein zweites Behindertenschwimmen, wo er auch dabei ist. Das waren eigentlich so die Highlights, seine Sporthighlights. Und am Wochenende gibt es eben Überlebenskurs und Tuma war es noch, seitdem er ein bisschen älter ist, wo er da gerne auch eigentlich mitmacht. Und das ist wichtig, dass man das organisiert und ihn nicht zu Hause gammeln lässt. Das tut er auch gern, tun alle andere Kinder auch gern. Aber ein genaues Wochenprogramm war immer wichtig, dass man sagt, am Montag schwimmen, am Mittwoch das, am Wochenende gibt's das und das hilft eine Struktur.
Waldorfschule Karl Schubert Graz. Die Karl Schubert Schule wurde 1984 als Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und junge Menschen gegründet. Das Bildungsangebot umfasst die erste bis zur 12. Schulstufe. Bis zu 20 SchülerInnen besuchen eine inklusive Klasse. Ziel der Schule ist eine ganzheitliche Wissensvermittlung, wodurch kognitive, künstlerische, handwerkliche und soziale Fähigkeiten gleichermaßen gefördert werden sollen.
In deinem Leben ist jetzt vor kurzem eine große Änderung passiert, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist dein Sohn ausgezogen.
Ja, mein Sohn ist jetzt 22, wir 23 und es war mir immer klar, dass er wird ein betreutes Wohnen brauchen und ich möchte, dass er das so früh wie möglich eigentlich erfahrt und selbstständig ist, wie Kinder in seinem Alter, die ziehen in eine WG, die wollen mit Freunden zusammen sein, wollen mit deren Gleichen sein und nicht immer nur mit den Eltern. Und ich glaube, dass dieser Wechsel je früher, desto besser oder auch wenn man so jetzt Studenten ab 20, 18, wann es auch immer passt, weil das der Bruch ist, wie die Änderung ist. Ein Normaler wird 18 und ist selbstständig und darf alles machen. Und ich glaube, das ist auch für den Lück ganz wichtig gewesen zu sehen. Die jüngere Schwester ist ausgezogen, die hat zum Studieren angefangen, dass der Schritt kommt. Und für mich war die Deadline so quasi das Richtige zu finden, bis die jüngste Tochter, das noch 2 Jahre, dass ich einen richtigen Platz finde. Man muss den richtigen Platz finden und das ist nicht leicht. Man muss sich vieles anschauen, sich auf Wartelisten setzen. Das Angebot ist da, aber es ist nicht immer passend. Und da ist jede Familie anders, jedes Kind anders. Und der Lück ist sehr naturverbunden. Und er war dann, was ich auch viel zu spät erfahren war, ein paar Mal in kurzzeitbetreutem Wohnen, wo eigentlich die Kinder schon, glaube ich, ab 16 oder überhaupt früher schon Anspruch haben, dass man bis zu 30 Tagen die Kinder in kurzzeitbetreutes Wohnen geben kann, um einmal selber entweder eine Kur zu machen oder einmal mit der Familie in einem Umfeld zusammen ist, ohne dem behinderten Kind, weil das für die Geschwisterkinder ganz wichtig ist, auch einmal zu erfahren, dass man nicht nur auf seinen Bruder Rücksicht nimmt, sondern einmal, dass man auch eine Normalfamilie ohne, das ist ganz wichtig, glaube ich, für die Geschwister, dass die auch ihre Aufmerksamkeit haben, die sie natürlich weniger haben mit einem behinderten Bruder. Und so war es dann recht schnell, entscheidet sich, der Platz war frei und wir haben gesagt, das machen wir. Und jetzt ist er im Sozialtherapeutikum Eckersdorf, dort arbeitet er auch seit 2 Jahren, jetzt das dritte Jahr in der Tagesbetreuung oder in der Tagesstätte. Und die hatten einen Platz, wo sie gesagt haben, da passt er gut herein und dort fühlt er sich wohl. Und da umsteht jetzt ins 3 Monate, das ist natürlich neu. Jetzt merkt er, dass es doch schön zu Hause ist und denkt sich, ich bleibt doch noch am Sonntagabend zu Hause, aber man kann diesen Umstieg ganz langsam machen. Aber das hat sich verändert und es ist so ruhig zu Hause, weil man hat wieder mehr Platz zum Atmen und es ist, die Fragestellungen fallen weg und plötzlich ist es Ruhe und man ist halt, mein Sohn spricht viel und fragt viel und will Bestätigung natürlich haben und somit Aufmerksamkeit und das war jetzt für meinen Mann, der von zu Hause aus arbeitet und in der Zeit, wenn er zwischen 4 und 6 zu Hause war, dann einfach auch, wenn er zu Hause war, einfach sich dazugesetzt hat, wo er gearbeitet hat und dann halt immer wieder eine Frage dazwischen stellt oder sich auch dann selbst beschäftigt hat. Und das ist jetzt plötzlich absolut nicht da und ist gut, aber anders natürlich.
Jetzt sind wir hier an einem besonderen Ort, kann man sagen. Ich war noch nie vorher in so einem Ort. Der hat was mit deinem Beruf zu tun. Vielleicht kannst du ein bisschen was von deinem Alltag an diesem Ort und auch generell in deinem Leben erzählen.
Ja, ich bin so quasi als zweite Karriere, habe jetzt hier ein Pilates-Studio und helfe Leuten, ihr Wohlbefinden zu verbessern und ihre Körperhaltung zu verbessern. Und da gehe ich eigentlich sehr auf und das ist auch ein toller Ausgleich zum Glück. Ich arbeite viel im 1-zu-1-Bereich, aber auch im Gruppenbereich und habe das aber erst nach den 3 Kindern eigentlich entdeckt und eigentlich aus Eigeninteresse und daraus wurde ein Beruf. Und seitdem wir jetzt in Graz sind, habe ich eben das eigene Studio.
Was machst du? Aktivitäten, Hobbys, Sport. Und wie hat sich das vielleicht verändert von als du, weiß ich nicht, in deinen fitten 20ern warst, dann in den fitten 30ern und fitten 40ern?
Naja, ich habe jetzt nie Extremsport gemacht. Ich sage mal, ich war immer sportlich und habe vieles gemacht, aber nie was extrem oder zu intensiv. Mit den Kindern war ich immer in Bewegung und vorher war Skifahren und Schwimmen und Wandern und habe aber vor den Kindern einen Job gehabt, der auch sehr anspruchsvoll war, wo ich sehr viel gearbeitet habe und Sport dann als Teamarbeit am Wochenende oder so dabei war. Mit den Kindern habe ich zuerst oder mit dem Glück als erstes Kind habe ich gesagt, ein Kind ist ja gar nicht so schlimm, da kann ich gleich weiterarbeiten. Ich war auch damals in der Schweiz, wo man eine ganz kleine Karenz nur hat, nur 6 bis 8 Wochen. Und ich habe dann auch sehr schnell wieder zum Arbeiten angefangen. Und dann sind wir aber übersiedelt nach England, wo dann auch die zweite Tochter auf die Welt gekommen ist. Und mit dem Umzug musste ich meinen Job so quasi aufgeben. Und habe dann wieder schnell Teilzeit angefangen zu arbeiten. Schwierig war, dass mein Mann viel mehr gearbeitet hat, in den ersten Jahren sehr wenig zu Hause war und man sich dann einfach strudelt. In manchen Städten ist es leichter. London war recht, man hat dann immer lange Distanzen. Es geht nur in London zu arbeiten, wenn man eine Kinderfrau hat. Und das war sehr wichtig und das war aber genau die Zeit auch, wo sich das herauskristallisierte, dass der Luc einfach Lernschwierigkeiten hat. Und dann beginnen die Arztbesuche und so weiter. Und das habe ich noch durchgehalten mit der Teilzeitarbeit, bis so quasi ich mit dem dritten Kind schwanger war und dann gesagt habe, jetzt brauche ich, glaube ich, eine Pause. Und habe dann umgesattelt eigentlich mit dem dritten Kind Pilates gemacht. Das war dann mein Ausgleich. Der Grund war immer Rückenschmerzen. Und ich gesagt habe, wie ich dann dort meine Übungen gemacht habe, warum habe ich das erst jetzt angefangen? Einfach für sich was zu tun und sich Gutes zu tun. Und habe dann die Ausbildung angefangen. Für mich eigentlich, damit ich regelmäßig dranbleibe und daraus ist dann einfach meine Arbeit entstanden. Und die Freizeit mit Kindern, man macht mit den Kindern viel, man geht raus. Aber dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt eine Stunde dort Tennis spielen oder Ding, das war in den ersten Jahren sehr schwierig. Vor allem, wenn man keine Großeltern hat, die in derselben Stadt leben und man jeden Babysitter so quasi einkaufen muss, ist das natürlich schwierig. Und eine Großfamilie um sich zu haben, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und die Kinder zu integrieren, ist auch sehr wichtig. Und sie werden auch akzeptiert von allen. Und das ist für alle wichtig, dass man seine Kinder oder seine besonderen Kinder eben integriert und nicht abschottet von anderen Sachen, so gut es geht. Manchmal ist es sozial ganz schwierig, weil es so herausfordernd ist und es sie sehr stresst. Aber da lernt man damit umzugehen, die Kinder auch. Und sonst muss man halt früher einfach das Umfeld an das Kind anpassen und nicht das Kind an das Umfeld anpassen. Das war eine sehr nette Kindergartenlehrerin, die gesagt hat, ihr Lückhaar macht kein Problem, das Umfeld ist das Problem. Wir müssen das Umfeld an seine Bedürfnisse anpassen. Und das war ein wichtiger, glaube ich, Punkt, wo wir dann halt einfach ihnen die Nachmittagsschicht für den Kindergarten gegeben hat, wo weniger Kinder waren und wo es ruhiger war.
Wie ist dann die Idee entstanden hier, dass du praktisch nochmal beruflich dich ein bisschen neu orientierst? War das ein schwieriger Schritt? Hast du da schon lange von geträumt? Wie ist das zustande gekommen?
Ich habe im Projektmanagement gearbeitet und viele Jahre im Sponsoring und habe dann gesehen, Teilzeit in einem Projektmanagement oder Eventmanagement zu arbeiten mit 3 Kindern ist nicht wahnsinnig lustig, weil man in der Teilzeit dann immer nur die kleinen Projekte kriegt. Und man muss dann doch herumreisen und dann habe ich gesagt, okay, das passt nicht mehr, ich muss irgendwas verändern. Und die Liebe zum Pilates war aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Und ich habe zuerst einfach in anderen Studios gearbeitet und ein paar Einzelkunden gehabt. Und wie wir dann hier nach Graz übersiedelt sind, habe ich auch in einem anderen Studio begonnen zu arbeiten. Und dann ist einfach mehr durch Zufall diese Wohnung bei uns im Haus frei geworden. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt selber. Und habe durch diese Selbstständigkeit aber ganz langsam anfangen können. Ich habe einfach nur ein paar Stunden unterrichtet, so dass sich das halt gerade finanziell ausgeht, dass man das Geld wieder hereinkriegt. Am Anfang war das ganz klar, dass diese Selbstständigkeit wie oft einmal schaut, dass man die Kosten deckt. Aber wichtig war für mich, dass ich eine Arbeit habe, die ein guter Ausgleich ist zu allem und die mir Freude macht. Und wenn es einem Freude macht, dann baut man das dann nach und nach auf. Und das hat funktioniert. Und jetzt arbeite ich oft mehr, als mir lieb ist. Man muss dann wieder schauen, dass man es wieder zurückschraubt, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und so ist halt selbst und ständig, aber man ist dadurch sehr flexibel. Ich kann in den Ferien zusperren oder mir eine Vertretung suchen und das versteht jeder. Und ich muss mich nicht an gewisse Arbeitszeiten halten, ich kann sie mir selber einteilen.
Du hast jetzt ganz am Anfang schon gesagt, dass du auch anderen empfehlen würdest, auch sich Zeit für sich zu nehmen. Was machst du denn, wenn du dir dann Zeit für dich nimmst?
Wenn ich mir Zeit für mich nehme, also ich versuche dann selbst einmal zu turnen, weil alle glauben immer, als Pilates-Trainer tut man eh so viel, aber man gibt den anderen die Aufmerksamkeit und wie ein Therapeut, der therapiert sich nicht selbst, sondern der therapiert die anderen. Und so ist es auch als Bewegungstherapeut so quasi, dass man schaut, dass es den anderen gut ist. Das heißt, wenn ich eine Stunde Zeit habe, versuche ich selbst zu turnen oder einfach einmal mich hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Und was viel zu wenig passiert, einfach seine Freunde zu treffen. Und was wichtig aber ist, dass man sich ganz bewusst und vor allem, wenn man selbstständig ist, ist immer leichter gesagt, sich diese Ich-Zeit in den Kalender eintragen sollte. Ich sage immer sollte, weil ich würde es gerne öfter schaffen und ich bin auch nicht perfekt darin, diese Ich-Zeit regelmäßig durchzuziehen. Aber es geht, glaube ich, vielen so. Und ich glaube, wir als Frauen oder als Mütter stellen uns da hinten an. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit meinem Mann, der gerade zwischen 2 Jobs ist und viel Sport macht. Und ich sage, wenn du wieder anfängst, jetzt mehr zu arbeiten, wie schaffst du das beizubehalten? Sagt er, das gehört dazu. Und ich denke mir, ja, das gehört dazu. Dieses Self-Care gehört dazu, um für andere was zu tun. Und man kann nur sagen, man muss das nach oben stellen auf die Prioritätenliste und den Tag für sich anfangen, auch wenn man eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde früher aufstehen muss und dann beginnt der Tag ganz anders. Also das ist mein Motto für nächstes Jahr, das noch besser zu schaffen, eben, dass man auch, was auch immer man dann gerne macht, ob das jetzt nur ist, ein Buch zu lesen oder einen Sport zu machen oder jemanden zu treffen, dass man sich nicht vergisst und sich den Termin für sich selbst eintragt.
Wenn du das Leben jetzt so aufnimmst, wie es jetzt gerade ist, mit den Erfahrungen, die du hast als Mutter, auch als berufstätige Mutter, und zurückblickst vielleicht an die Zeit in London, als sich herauskristallisierte, dass welche Diagnose es gibt. Was würdest du deinem damaligen Ich mit auf den Weg geben? Welche Ratschläge vielleicht?
Wie war das? Der Luc ist unser erstes Kind. Das heißt, erstes Kind, man hat keine Ahnung, geboren. Das war alles in Ordnung. Er war sehr klein geboren, aber es ist alles war eigentlich gesund. Und man merkt dann erst so nach und nach irgendwie, es ist in allem ein bisschen langsam. Aber wie das mit Kindern ist, es ist alles noch im Spektrum. Passt alles. Und uns wurde erst bewusst, kurz vor der Geburt von vom zweiten Kind, dass es da ein Problem geben könnte. Der Kinderarzt war aber damals großartig. Der hat gesagt, kriegen Sie mal ihr zweites Kind, dann kommen Sie wieder und wir schauen wieder. Ich würde gerne noch ein paar andere Tests machen. Und ich habe mir auch nicht viel dabei gedacht. Sind dann hin und dann hat er gesagt, okay, das sind Auffälligkeiten in der Reaktion. Er hat immer gerade sehr spät zum Krabbeln angefangen, sehr spät zum Sitzen. War mit allen halt so gerade im letzten Limit. Und dann, da war er 24, 25 Monate alt, war klar, dass da Auffälligkeiten da sind und dann wurden wir von Spezialisten zu Spezialisten geschickt. Das war dann klar, es hat dann geheißen, das eine Syndrom, X-Chrom, Williams-Syndrom. Zum Glück waren diese Sachen, diese genetischen bekannten Dinge alle negativ, aber wenn man dann googelt und nachschaut, was das alles für Auswirkungen hat, keine normale Schule, kein Lesen, vielleicht nicht gehen, vielleicht keine Sprache, ist das ein Schock einfach. Aber man weiß es nicht genau, was es ist. Es ist, glaube ich, weiß es nicht die Zahl, aber ich glaube, damals war das 60% der behinderten Kinder sind nicht diagnostiziert. Aber das ist im Endeffekt ganz egal, weil die Situation ist, wie sie ist und man muss einmal schlucken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, mit seinem Partner oder Mann zusammenzuhalten und diese Situation versuchen, gemeinsam zu besprechen, gemeinsam zu lösen und sich notfalls auch eine Hilfe nehmen. Und ich habe erzählt, mir selber ist es ein bisschen leichter gefallen, weil ich selber in einer integrativen Familie aufgewachsen ist. Mein Bruder, der ein Jahr jünger ist als ich, der ist schwer behindert. Das war meinen Eltern auch erst bewusst, nachdem er ein Jahr war, wo es heißen hat, er wird nie laufen, er wird nie gehen, wird einfach ein schwerstbehindertes Kind sein. Damals aber, vor über 50 Jahren, hat es da in Graz nichts gegeben. Meine Mutter ist zur Sprachtherapie nach Linz gefahren und mein Vater hat das einmal sehr gut erzählt. Damals war das wie ein Einschnitt und ein Schlag und ein Verlust vor allem ist das Wort, was er verwendet hat, wie wenn jemand stirbt. Aber es ist kein Tod, sondern es ist ein Verlust der Normalität. Und das mir kommt jetzt die Gänsehaut, wenn ich drüber höre, weil er dann sagt, damit muss man zurechtkommen. Und das ist wie eine Trauer, die man aber nicht nur einmal verarbeitet, sondern immer wieder, wenn es Vergleiche gibt, sie wieder neu verarbeiten muss. Und das ist natürlich ein Schicksalsschlag. Man darf sich ja nicht fragen, warum und warum ich, das tut man natürlich immer, sondern man muss das Ganze umdrehen und möglichst positiv sehen und sagen, es ist so, ich kann daran nichts ändern, es ist das Kind, sein eigenes Kind liebt man immer von allen Herzen und man muss versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und dem positiv entgegenstehen und sagen, ich muss lernen, damit umzugehen und du möchtest damit umzugehen und auch Rückhilfe annehmen. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das nicht versteckt, dass man sein Kind so sieht, wie es ist und nicht versucht, in eine Normalität zu zwingen und zu sagen, das wird schon. Man hat zwar immer gesagt, es wird schon besser und man versucht, vieles zu machen, aber dadurch, dass ich mit meinem behinderten Bruder aufgewachsen ist, war für mich klar, Förderung ist ganz wichtig. Und es gibt ein Wahnsinnsangebot und es ist nicht alles für alle da. Man muss ein bisschen sich ruhig mit professioneller Hilfe schauen, was könnte das Potenzial sein, was ist seine eigene Energie und Kraft, was ist die finanziellen Möglichkeiten, die man auch nutzen kann. Es sind viele Therapien privat, die unzahlbar sind, aber es gibt viele andere, die einfach, die es auch im normalmedizinischen Bereich gibt. Und man darf nicht zu viel machen und man muss schauen, dass man das macht, was vor allem als Mutter oder als Eltern in seiner eigenen Kraft ist. Und man nicht sagt, ich muss und ich bin nicht gut genug, sondern Stück für Stück. Und man lernt damit dazu. Und das Wichtigste, was ich, glaube ich, gelernt habe, ist Geduld, Toleranz. Und der Luc ist eigentlich ein unglaublicher Lehrmeister. Und ich glaube, nicht nur ich als Mutter, sondern auch mein Mann und auch die Geschwister haben unglaublich viel von ihm gelernt. Vor allem, was so Herzenswärme ist.
Genau, ich würde dich jetzt gegen Ende total gern fragen, was jetzt deine Pläne für die Zukunft sind. Werden jetzt für dich, weil du sagst, es gibt zu Hause Luft zum Atmen, ändern sich dadurch auch andere Dinge und du sagst, jetzt zum Beispiel gehe ich auf eine Reise, die vorher vielleicht nicht so möglich war oder so. Gibt es da irgendwas, was du jetzt vorhast?
Auf jeden Fall. Und zwar das, was ich vorhatte, haben wir schon geschafft. Es war ein Traum von meinem Mann, dass wir nach Argentinien fahren. Natürlich schön und weit. Und ich habe gesagt, ich bin sofort dabei, aber ich kann das erst, wenn der Luc in guten Händen ist. Und das hat jetzt mit diesem Wohnheimplatz gut funktioniert. Und wir haben das sehr schnell. Er war 2 Monate im Wohnheim und wir sind abgerauscht. Das war eine wunderschöne Auszeit. Ich muss dazu sagen, ich habe mit meinem Mann nie zusammen gelebt, bevor der Luc geboren war, weil wir immer gependelt sind. Und das war für uns nach fast bald 25 Jahren wie unsere Hochzeitsreise. Und so hat sich's auch angefühlt. Und das war eine sehr wichtige Auszeit. Und was sich sonst verändert, natürlich hat man mehr Freiraum. Und ich glaube, worauf ich mich jetzt besonders freue, wenn jetzt diese nächsten 3 Monate, glaube ich, wo der Luc wieder weg ist und sich ein neuer Alltag wieder einpendelt, ist, dass wenn der Luc bei uns ist, was meistens am Wochenende ist, dass man sich dann für ihn Zeit nimmt und diese Zeit viel qualitativer nützt. In den letzten Jahren war es so, dass ich dann auch natürlich gearbeitet habe, der Luc recht selbstständig sich zu Hause jetzt beschäftigt hat, auch natürlich viel wie jeder andere Teenager oder Jugendlicher am Handy versumpert ist und wir das dann auch oft lassen haben, weil wir auch oft die Kraft nicht gehabt haben, uns dauernd mit ihm zu beschäftigen. Und er muss auch lernen, sich selbst mit sich zu beschäftigen. Aber es war so ein bisschen ein Versumpern für ihn auch. Und wenn er jetzt da ist, dass man eben gemeinsam isst, dass man gemeinsam eine Wanderung macht oder mit ihm bewusst Zeit verbringt, das schätzt er sehr. Und dann kann man auch die Zeit mit ihm viel schätzen und auch wieder nicht das als Lästigkeit sehen, jetzt habe ich da ihn noch im Anhang, sondern die Zeit besser nutzen, auch wenn sie kurz ist.
Alles klar, vielen lieben Dank dir für dieses Gespräch.
Gerne.
Und wir bedanken uns auch bei den Casinos Austria für das Sponsern dieser Folge und wir hören uns beim nächsten Mal beim Podcast Pflegende Eltern Lebensgeschichten. Danke dir.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.
Wir bedanken uns auch beim Department Medien und Design der FH Ioneum für die gute Zusammenarbeit in der Neugestaltung unseres Podcasts.